SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Sie hören SWR 2 am Morgen. Maria Montessori gilt doch eigentlich als warmherzige Pädagogin, die den Gegenentwurf geliefert hat, zur klassisch-autoritären Erziehung Disziplin einzutrichtern, notfalls zu schlagen. Zuneigung und Aufmerksamkeit stattdessen, das sind die Prinzipien, die Maria Montessori dem entgegensetzen wollte. Jedenfalls ist es das, was wir über Montessori zu wissen glauben. Und in dieser Woche kommt auch ein neuer Film über das Leben der Pädagogin ins Kino, der sie dafür feiern wird. Doch ist das tatsächlich das richtige Bild? Oder haben wir die Montessori-Erziehung womöglich romantisiert? Darüber spreche ich mit Sabine Seichter. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Salzburg und hat vor kurzem ein Sachbuch veröffentlicht über den, so der Titel, langen Schatten Maria Montessoris, den Traum vom perfekten Kind. Hallo Frau Seichter.
Ich grüße Sie, Herr Höfer.
Der Leitsatz der Montessori-Schulen ist ja bis heute, hilf mir, es selbst zu tun, also selbstbestimmt lernen zu können. Ist das denn nicht die Vorstellung Maria Montessoris von Erziehung?
Na, Montessori, das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, war ja keine Pädagogin, schon gar keine Erzieherin. Sie war von Haus aus Ärztin und Biologin. Und ihr ganzes wissenschaftliches Forschungsinteresse galt der sogenannten Normalisierung des Kindes. Das heißt, sie beschäftigte sich also in all ihren Schriften eigentlich immer mit ein und derselben Frage in unterschiedlichen Zusammenhängen, nämlich in welcher Umgebung und mit welchem Material kann sich ein Kind in Anführungsstrichen normal, also gemäß seinen biologischen Anlagen entwickeln. Wichtig dabei ist, dass dieses Normale sich jetzt nun nicht an einem individuellen einzelnen Kind orientiert, sondern gemäß ihrer wissenschaftlichen Auffassung an statistisch berechneten Durchschnittswerten und dies in körperlicher und intellektueller Hinsicht. Also sie hatte immer einen sogenannten Durchschnittsmenschen vor Augen. Für Erziehung heißt es, dass sie überzeugt war, durch ein konzentriertes Arbeiten, durch Disziplin und Gehorsam sowie durch unermüdliches Üben eines Tages, und das war ihre Vision, das sogenannte perfekte Kind hervorgebracht werden kann. Und das Hauptziel von Erziehung war, um 1900, nicht nur bei Montessori, aber auch bei Montessori, die ganze Menschheit vor einer Degeneration, also von einem Zerfall zu erretten. Und nicht zufällig nennt dann Montessori dieses neue Kind vollmundig den Messias.
Ja, und vom normalen Kind, also zum perfekten Kind, das ist ja auch der Untertitel Ihres Buches, der Traum vom perfekten Kind. Wie sah denn nun dieses perfekte Kind, das ja eigentlich auch schon eine abstruse Vorstellung ist, aber wie sah dieses perfekte Kind für Maria Montessori aus?
Na, da gibt's ein Zitat in ihrer pädagogischen Anthropologie, auf die ich vielleicht gleich noch einkommen kann näher, dass sie das Ziel verfolgte, also ich zitiere jetzt, Kinder einer perfekteren Rasse, einer besseren Menschheit, Zitat Ende, hervorzubringen. Und dafür nötig war wiederum, Zitat, die Reinigung der Welt. Und in ihrer gerade erwähnten sogenannten pädagogischen Anthropologie, also einer ihrer Hauptschriften, beschreibt sie nun dieses perfekte Kind. Und dieses perfekte Kind war für sie der Inbegriff von Schönheit, von Gesundheit und von moralischer, intellektueller Vollkommenheit. Mit einer sehr großen Einschränkung, dass dieses perfekte Kind nur ein Kind der sogenannten weißen Rasse sein kann. Denn diese sogenannte weiße Rasse war nicht nur für Montessori zu dieser Zeit, aber eben auch für sie die sogenannte triumphierende Rasse.
Ach du liebe Zeit. Also jetzt klingt es natürlich schon tatsächlich unüberhörbar, ja, auch nach Rassismus. Beruht darauf also tatsächlich die Unterscheidung von perfekten und anormalen Kindern?
Na, das ist alles gar nicht so einfach, denn die Person als auch das Denken Montessori ist hochkomplex und vielschichtig. Die Wissenschaftlerin Montessori ist mit dem Mythos Montessori kaum vereinbar. Also zum Beispiel zeichnen mitunter Filme emotionalisierte Fiktionen und bedienen vor allem Sehnsüchte. Als Wissenschaftlerin beschäftige ich mich natürlich mit ganz nüchternen Fakten. Und die Studie, die ich gerade verfasst habe, die Sie angesprochen haben, legt vor allem den Fokus auf die Dimension der pädagogischen Anthropologie. Ein Werk, das über 600 Seiten dick ist, also das sind nicht nur einzelne Zitate, wie es momentan heißt, auf die ich mich beziehen würde, sondern das ist wirklich ein grundlegendes Werk, in dem sie eben ihre Sicht auf den Menschen entfaltet. Und auf die Frage, ob sie rassistisch ist, beruht und beruft sich auf die Rassenanthropologie, die zu ihrer Zeit sehr vorherrschend war. Und wenn man zum Beispiel dieses Buch aufschlägt, was ich jedem nur empfehlen kann, der jetzt gerade ungläubig wird, findet man zahlreiche Fotografien, also auch ganz bildlich, die zeigen sollen, was Montessori beispielsweise unter schönen Menschen und unter degenerierten Menschen versteht, welche Menschen sie einer scheinbar höheren und einer scheinbar niederen Rasse zuschreibt. Und durch diese Hierarchisierungen und natürlich auch Stigmatisierungen, ich würde sogar noch hinzufügen, Diskriminierungen, entsteht jetzt bei Montessori die Differenz, die sich durch fast all ihre Schriften bis zu ihrem Tod durchzieht, nämlich von sogenannten anormalen und normalen Menschen. Und das ist wiederum sehr einfach. Die anormalen Menschen sollen beispielsweise mit Hilfe der Sexualhygiene oder Sexualmoral verhindert, also das heißt gar nicht erst entstehen. Und nur die normalen Menschen zum Wohle einer prosperierenden, also sich im Aufschwung um 1900 befindenden Gesellschaft gefördert werden.
Das ist auch eine komplexe Beschreibung, aber muss man dann nicht tatsächlich sagen, Maria Montessori stand mit solchen Ideen unterm Strich dem Faschismus nahe?
Also man muss, glaube ich, an dieser Stelle sehr deutlich betonen, dass Montessori freiwillig bereit war, wohl vor allem aufgrund ihrer eigenen Karriere und ihres Ruhms wegen, sich sehr bereitwillig auf die Belange eines sich natürlich faschistischen Erziehungs- und Bildungswesens sich im Aufbau findenden einzugehen und dafür auch ihre Ideen, die ich gerade ganz kurz natürlich nur entfalten konnte, des perfekten Kindes bereitzustellen. Das passte wunderbar, denn in ihrer pädagogischen Anthropologie und in ihren eigenen empirischen Forschungen hat sie versucht zu belegen, warum die sogenannte mediterrane Rasse die überlegene Rasse sei. Wichtig ist mir aber in dem Zusammenhang zu sagen, weil es da auch oftmals Versuche gibt, das zu beschönigen, dass es für diese Ansichten und für diese Kooperation beispielsweise mit Mussolini keinerlei Zwang für Montessori gab, keine Notwendigkeit. Also sie hat das aus freien Stücken getan, ist das aus freien Stücken eingegangen. Wahrscheinlich, das muss man wohl so ihr zugestehen, zum Wohle ihrer eigenen Karriere.
Es ist ja nun so ähnlich wie bei den von Rudolf Steiner gegründeten Waldorfschulen, dass auch die Montessori-Pädagogik eine große überzeugte Anhängerschaft hat. Wie haben denn Montessori-Einrichtungen auf ihre Forschungsergebnisse reagiert?
Ja, da müssten Sie wahrscheinlich vor allem die Anhängerschaft befragen, ob Sie das überhaupt wahrnehmen und wie Sie das einschätzen. Schauen Sie, als Wissenschaftlerin interessiert mich vor allem auch, wie die wissenschaftliche Rezeption sich weiterentwickelt. Also das heißt, wie mit ja nicht nur meinem, sondern bereits bestehendem vorhandenen Wissen nun sachlich und nüchtern weitergeforscht wird. Denn Montessori ist eine komplexe Denkerin und der gerecht zu werden gelingt nur durch eine nüchterne Analyse und nicht mit, so wie wir es momentan und aber auch immer wieder und schon zu Lebzeiten Montessoris hatten, mit einer unermüdlichen, hochemotionalisierten und unhinterfragten Reproduktion einer ja unangetasteten Heldinnengeschichte.
Aber das würden Sie sagen, dass das Bild von Montessori, das wir heute haben, weithin verklärt ist?
Das ist interessant, nämlich schon zu Lebzeiten Montessoris entstanden. Also dort gab es zahlreiche Unterstützer und, wie Sie richtig sagten, Anhänger, die ganz zielstrebig an einer Heldinnen- oder man kann schon fast sagen Heiligengeschichte gearbeitet haben. Und was gehört dazu? Dazu gehören natürlich Wundererzählungen, Erfolgsgeschichten und biografische Mythologisierungen. Und alles, was dafür nicht taugt, wurde und wird ausgeklammert und tabuisiert. Und um das noch weiter zu befördern, haben wir momentan den Zustand, dass Unkritische und also jemand, der sich diesen ideologischen Darstellungen und unkritischen Darstellungen nicht anschließen möchte, ziemlich argwöhnisch beäugt wird und nicht selten als Lügner verunglimpft wird.
Hat das Auswirkungen auf die Lehre und auf den Unterricht der Montessori-Schulen heute oder muss es aus Ihrer Sicht Folgen haben?
Na, ich würde vor allem sagen, dass eine erweiterte Sicht in der akademischen Lehre über Maria Montessori nun mehr und mehr sich etablieren muss. Auch dort haben wir vor allem die Erzählung von Erfolgs- und Heldengeschichten. Es ist einfach schöner, wenn wir so romantische und, wie Sie sagen, verklärte Geschichtchen hören, wie uns auch mit dem Scheitern und auch in Montessoris Schaffen ist vieles gescheitert. Von dem hören wir natürlich nur nichts, weil es eben nicht in diesen Bestseller passt. Und ich würde natürlich als Wissenschaftlerin dafür plädieren, einen nüchternen Blick auf nicht nur, aber auch auf Maria Montessori zu werfen.
Die Erziehungswissenschaftlerin Sabine Seichter war das in SWR 2 am Morgen über ihre Forschung zu Maria Montessori und das falsche Bild, das wir uns möglicherweise von der berühmten Pädagogin, der selbsterklärten Pädagogin gemacht haben. Der Kinofilm, der in dieser Woche über Maria Montessori in die Kinos kommt, wird an diesem Bild wenig rütteln. Umso wichtiger diese Diskussion. Vielen Dank, Frau Seichter, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Danke.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.